Ja, vielleicht auch von hier aus nochmal, preist den Herrn. Es ist toll. Ja, ein gutes Neues noch. So werden wir vielleicht in den nächsten Tagen noch öfter hören oder vielleicht auch sagen. Ein gutes Neues noch. Und ich weiß nicht, ob wir alle diesen Grenzübertritt heute Nacht ja so gut überstanden habt, ja, ist ja wie so ein Grenzübertritt, dass wir ein gewohntes, bekanntes Land verlassen und hineingehen in unbekanntes Terrain. Und ich möchte uns heute, wenn wir in dieses neue Land eingetreten sind, zunächst mal allen noch Gottes Segen wünschen für dieses neue Jahr und sein Geleit, was wir, denke ich, ganz nötig haben, dass wir an seiner Hand gehen. Und ich möchte noch ein paar Gedanken jetzt dazu sagen, zu dem neuen Jahreslosung, die uns in diesem Jahr mitgegeben worden ist. Ich möchte anfangen mit einem Spiel, was man vielleicht ja oft auch mit Kindern macht. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Mit deinen Kindern vielleicht recht einfach und manchmal lustig, was sie sich da raussuchen, aber vielleicht auch mit ja schon größeren, dass es ganz spannend ist, da das rauszukriegen. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Um das Sehen geht es auch in der neuen Jahreslosung, die uns in diesem Jahr gegeben ist. Da gehen wir eine ganz lange Zeit zurück in der Geschichte der Menschheit. Circa, ja, ungefähr über 4000 Jahre her. Nach Sintflut und Turmbau zu Babel. Wir befinden uns in der Zeit des Abraham. Damals noch Abram genannt. Und seiner Frau Sarai. Die beiden, damals noch in Ur und Chaldea, hatten eine Berufung von Gott bekommen. Sie sollten ihre Heimat, sie sollten ihre Familie, all das Vertraute, all das, wo sie sich so eingelebt hatten, verlassen. So wie wir ja, in dieses neue Jahr hinein. Und das hieß für ihn, alles zusammenpacken und losziehen. Eins war noch nicht klar, war noch nicht genau klar, wo es denn hingehen würde. An einen Ort, den ich dir zeigen werde. Und es spricht schon für ein ziemliches Gottvertrauen, dass da der Abraham und seine Familie, seine Frau, seine ganzen Tiere, sein Besitz, dass sie losgezogen sind, im Vertrauen darauf, dass Gott ihnen zeigen wird, wo sie dann sein würden. Und er bekam eine neue Heimat. Und Gott hatte ihnen auch gesagt, dass er eine große Familie, eine große Nation werden würde. Sie kamen in ein neues Land. Sie hatten Platz und sie hatten sich vielleicht sogar auch eingelebt. Aber die Ehe der beiden, Abraham und Sarai, blieb kinderlos. Jetzt waren sie 10 Jahre vor Ort, 10 Jahre in ihrem neuen Zuhause. Und wir lesen im Kapitel 15 des ersten Buch Mose. Nach diesen Ereignissen empfing Abraham folgende Botschaft Jahwes in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst
bin dein Schutz und dein sehr großer Lohn. Da erwiderte Abraham: Jahwe, mein Herr, was willst du mir denn geben? Ich werde ja kinderlos sterben und meinen Besitz erbt Eliezer von Damaskus. Du hast mir doch keinen Sohn gegeben. Der Sklave, der in meinem Haus geboren wurde, wird mich beerben. Da kam das Wort Jahwes zu ihm: Nein, wird nicht dein Erbe sein, sondern einer, den du zeugen wirst, der soll dich beerben. Eine zweite Zusage Gottes, ihn zu einer großen Nation zu machen. Ja, und die Zeit verging und die biologische Uhr tickte. Sie wurden älter und sie blieben kinderlos. Bis dann der Vorschlag der Sarah kam. Sie hatte einen Markt. War damals üblich, dass man bei den Familien, die auch größeren Besitz hatten und dass dann eben Bedienstete im Haus waren, Sklaven. Ja, das war die Hagar. Und der Sarai fiel es doch ein, dass es doch möglich wäre, und auch das war damals eine Praxis, die nicht unüblich war, dass man dem Mann eine Zweitfrau gab und dass dadurch ja die Familie Nachwuchs bekam. Und das war der Vorschlag der Hagar, der Sarai, dass er doch die Hagar zur Frau bekäme und eine sogenannte, ja, würden wir vielleicht heute sagen, Leihmutterschaft stattfindet. Und dass der ersehnte Kinderwunsch sich dadurch erfüllen würde. Vom Abraham lesen wir, dass er keine Einwände brachte. So kam es dazu, dass die Hagar seine Zweitfrau wurde, dass sie miteinander einen Sohn bekam. Und damit ging eigentlich ein Stück die Dramatik los. Die Hagar, die ja Bedienstete im Haus des Abraham war und keine größere Rolle spielte, war plötzlich Zweitfrau des Hausherrn. Sie wurde Mutter und ja, das wertete sie ein Stück weit auf. Ich weiß nicht, ob wir von Hochmut sprechen können an der Stelle, aber zumindest, ja, war sie doch jetzt wer. Immerhin trug sie das Kind des Hausherrn unter ihrem Herzen. Bei der Sarai war es ein Stück anders. Sie erlebte ja diese Zeit, wo sie gesagt bekam, dass sie eine große Nation werden würden, und es passierte nichts. Ihre Mutterschaft blieb aus. Sie bekam kein Kind. Vielleicht wurden da Minderwertigkeitsgefühle wach. Vielleicht fühlte sie sich ein Stück weit zurückgesetzt. Ja, und diese beiden Dinge, einmal die Hagar mit ihrem etwas Aufwerten und die Sarai mit ihren Problemen, dass sie nicht die Mutter war, lässt die beiden Frauen aufeinander prallen. Die Hagar, die dann sagt, also ich bekomme jetzt ein Kind. Ja, es führte zu enormen Spannungen zwischen diesen Frauen. Und die Sarai ging zu ihrem Mann und beschwerte sich über all diese Probleme, die sie jetzt nun hatten. Er blockt, sagt, bitteschön, deine Haushälterin, deine Sklavin, Du bist dafür verantwortlich. Du kannst tun, was du möchtest. Und sie ließ es sich anmerken, dass sie immer noch Herrin im Hause war und sie, ja, demütigte ihre Bedienstete derartig, dass sie die Flucht antrat. Sie riss aus, weil es zu viel war, was sie sich bieten lassen musste. Und ich würde jetzt gerne einen Text lesen aus dem Kapitel 16, die Verse 6b bis zum Schluss des Kapitels. Also 1. Mose 16, Vers 6b bis 16. Doch der Engel Jahwes fand sie an der Wasserquelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und sagte und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel Jahwes zu ihr: Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügt er hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat deinen Jammer gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. Du bist ein Gott des Schauens. Oder wie wir es heute lesen, du bist ein Gott, der mich sieht, sagte sie und rief: Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der nach mir schaute? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt. Ja, diese Situation dieser Hagar war schwierig. Sie war ausgerissen, weil sie das nicht mehr ausgehalten hat. Und jetzt war sie in der Wüste, an einer Quelle. War aus dem Versorgtsein weggelaufen. In der Wüste und die Perspektive gleich null. Ohne Versorgung, ohne Heimat, schwanger. Ja, eine ausweglose Situation. Und sie wird gefunden, lesen wir hier. Sie wird dort gefunden von dem Engel des Herrn. Und ich fand, sind schöne Verse, die hier zu lesen sind. Sie wird angesprochen mit Hagar, Sklavin Sarais. Heißt, sie wird angesprochen mit ihrem Namen. Da spricht sie jemand an. Da ist sie nicht nur eben die Sklavin, da ist sie nicht nur irgendeine Nummer. Sie wird angesprochen mit Namen. Und sie wird gefragt: Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ja. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Zu überlegen, was sie da getan hat, dass sie weggelaufen ist. Was hat sie für Perspektiven? Sie erlebt, dass sie gefunden wurde, mit Namen genannt, und sie darf ehrlich ihre Situation schildern. Sie sagt, ich bin weggelaufen. Weggelaufen aus einer Situation, die ich nicht mehr aushalten konnte. Und sie sagt nichts dazu, wo sie hin will. Weil das wahrscheinlich ihr nie bewusst war, wo sie eigentlich hin soll. Und dann, ja, redet der Engel weiter, dass sie zu ihrer Herrin zurückgehen soll. Und was ich hier erwartet hätte, wäre eigentlich, dass sie Widerspruch einlegt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Weißt du, was mir dort angetan wurde? Geh zurück. Und sie erfährt noch weiter eine Zusage, dass sie ebenso wie es der Sarai und dem Abraham gesagt wurde, dass sie zu einer großen Nation werden würde. Und er sagt ihr, ich bin ein Gott, der dich sieht. Sie stellt es fest, dass er ein Gott ist, der sie sieht, der sie hier gefunden hat, in dieser ausweglosen Situation. Die einzelne Person wird von Gott gesehen. Es ist ein ganz persönlicher Gott, der in deine und meine Situation hineinschaut, der uns kennt, in welcher Situation wir sind. Ich weiß nicht, wie jeder Einzelne von uns heute Morgen hierher gekommen ist oder in welcher Situation wir sind. Vielleicht geht es uns äußerlich allen mehr oder weniger richtig gut. Aber es gibt dieses geflügelte Wort, unter jedem Dach ein Ach. Und das steht niemandem auf der Stirn geschrieben, in welcher Situation wir uns befinden, mit welchen Problemen wir in unserem Alltag zu tun haben. Und vielleicht sind es eben auch die Situationen, in der wir in unserem Land auch ein Stück zu kämpfen haben. Dass wir Angst haben vielleicht vor der Zukunft, ist das jetzt vielleicht greifbarer denn je, wenn Kriege näher rücken. Wenn wir vielleicht gesundheitliche Probleme haben, wenn es mit dem Job Probleme gibt, wenn plötzlich alles so teuer wird und man meint, das Geld nicht mehr reicht. Oder auch Entzweiungen, Streit und Unfriede in unserem Umfeld, vielleicht in der Hausgemeinschaft, vielleicht auf Arbeit, wo auch immer. Ich finde das so toll, dass über diesem neuen Jahr steht, du bist ein Gott, der mich sieht, der meine Probleme sieht, die ich niemanden so ohne weiteres ansage, so ohne weiteres weggebe. Das heißt auch nicht, dass wir deshalb aus unseren Problemen gleich rauskommen. Vielleicht liegt es uns manchmal ganz nahe, wie der Hagar, weglaufen zu wollen, raus aus der Situation und können es vielleicht nicht. Es ist so toll, dass wir wissen, dass da einer ist, der uns kennt und der jeden Menschen liebt. Einer, der mich sieht, mich ganz persönlich, dich ganz persönlich sieht. Und die Hagar, die beginnt dann auch, Gott anzurufen. Das ist ja ein Anruf. Du bist ein Gott, der mich sieht. Darf ich uns daran erinnern, dass wir, in welcher Situation wir auch sind, Gott anrufen dürfen? Sind wir schon lange unterwegs mit ihm? Wir haben Probleme, dann wissen wir, dass wir bei ihm mit unserem Gebet gut ankommen und gut aufgehoben sind. Und wenn du Gott nicht kennst und nicht weißt, wer er ist und ob er da ist, dann empfehle ich dir trotzdem, frag nach ihm, ruf ihn an, such ihn und er wird sich finden lassen. Jeder darf kommen, jeder. Wir sind nicht nur eine Nummer. 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und keiner, nicht einer ist bei Gott vergessen. Ich staune darüber, wie groß dieser Gott ist. Wir haben es vorhin im Zeugnis gehört. So groß ist Gott. Lasst uns neu staunen über diesen Gott und lasst uns ihm vertrauen. In dieses neue Jahr hinein. Wir wissen nicht, was es uns bringt. Wir wissen nicht, in welche Richtung es läuft. Jeder Einzelne, als Gemeinde, als Gesellschaft. Aber ich denke, wir dürfen diesem Gott vertrauen. Er ist es wert. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. So hatte ich angefangen. Ja, ich denke, wir sehen manches nicht, was Gott für uns bereit hat. Und wir sehen nicht, dass er einen Weg für uns hat manchmal. Aber er hat einen Weg. Lasst uns ihm vertrauen. Und lasst uns getrost in diese Zeit hineingehen, die wir vor uns haben. Er ist ein Gott, der dieses Vertrauen wert ist. Er ist ein Gott, der mich und dich sieht. Amen.